Daniel Nattrath ist CEO von Ada Health, dem deutschen Gesundheitsstartup mit der größten weltweiten Reichweite. Daniel erzählt uns im Gespräch, wie er ein Unternehmen aufbaut, das in Zukunft 1 Milliarde Menschen bei der Diagnose von Krankheiten unterstützen soll, wie Ada zu ihrem Namen kam und wieso seine Co-Founder die größeren Visionäre sind. Herzlich willkommen bei Visionäre der Gesundheit. Hier ist wieder Larissa.
Hier ist Inga.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und uns heute zuhört. In der heutigen Episode haben wir uns mit Daniel Nattrath getroffen. Er ist der Gründer und CEO von Ada. Und worum ging es bei eurem Gespräch, Inga?
Ja, Ada ist ja die Gesundheitshelferin, also eine Diagnostik-App. Die App hat mittlerweile 8 Millionen Downloads, wird alle 2 Sekunden genutzt weltweit, hat 200.000 Bewertungen im App Store und wir haben geguckt, in Deutschland 4,7 von 5 Sternen. Also ist ein sehr gefragtes Produkt und Ada ist damit gestartet, seltene Krankheiten zu erkennen. Und ja, eben Patienten bei einer Diagnose zu unterstützen oder auch Ärzte dabei zu unterstützen. Und ja, mittlerweile wirklich ein weltumspannendes Produkt. Und darüber haben wir mit Daniel gesprochen. Und es ist eine super spannende Folge, weil er quasi von Berlin aus ja dieses Angebot in die Welt trägt, mehrere hundert Mitarbeiter schon hat. Und wirklich auch super gutes Feedback bekommen von Patienten und Ärzten. Und deswegen lohnt sich das auf jeden Fall anzuhören.
Viel Spaß beim Zuhören.
Daniel, herzlich willkommen zu unserem Podcast Visionäre der Gesundheit. Ich freue mich total, dass du da bist, Larissa auch. Wir haben beide unserem Termin heute entgegengefiebert. Weil wir finden, dass du eines der spannendsten Startups wirklich in Deutschland und Europa und der ganzen Welt führst, nämlich Ada Health.
Vielen Dank jetzt lachst für den netten Empfang.
Ja, genau. Was macht denn Ada?
Ada ist das, was wir eine persönliche Gesundheitshelferin nennen. Das heißt, du kannst mit Ada ein Gespräch führen, als ob du mit dem Arzt deines Vertrauens sprechen würdest. Es funktioniert im Grunde wie ein WhatsApp-Chat, nur dass am anderen Ende kein Mensch ist, sondern eine künstliche Intelligenz, die wir über 8 Jahre entwickelt haben und die quasi ein virtuelles Anamnesegespräch führt und die am Ende des Gesprächs dann Optionen gibt, was die Ursache deiner Beschwerden sein könnte und was du als nächstes tun solltest.
Ich habe vorhin mir nochmal eure Bewertungen im App Store durchgelesen. Ihr habt 4,7 von 5 Punkten bei irgendwie 5.000 Bewertungen, also kann nicht alles gefaked sein, wie man ja auch oft vorwirft. Und habe tatsächlich gelesen, dass da Leute wirklich schreiben, hätte es Ada gegeben, hätte ich irgendwie schon vor 8 Jahren gewusst, dass bei mir eine Multiple Sklerose beginnt und wäre nicht irgendwie jahrelang von Arzt zu Arzt gelaufen. Und ihr hattet ja das Produkt ursprünglich auch entwickelt für sogenannte Orphan Diseases, also ganz seltene Krankheiten.
Genau, also wir haben insgesamt sogar über 200.000 Bewertungen, also die 5.000, das ist wahrscheinlich der deutsche iOS-Store, also wenn man Google Play Store und iOS Store alles zusammennimmt, weltweit haben wir über 200.000. Und es ist tatsächlich so, dass jeden Tag ein paar hundert dazukommen und jeden Tag irgendjemand schreibt, das hat meinem Kind das Leben gerettet, das hat meinem Vater das Leben gerettet, ohne euch wären wir nicht ins Krankenhaus. Mhm. Oder dass eben Leute sagen, wie du es gerade beschrieben hast, ich habe eine seltene Erkrankung, es hat 10 Jahre gedauert, bis wir die richtige Diagnose bekommen haben. Endlich, letztes Jahr, habe ich den Spezialisten getroffen, der mir die richtige Diagnose gegeben hat. Und ich wollte dann eure App nur mal testen, um zu sehen, wie sie sich so schlägt. Und eure App hat mir in 5 Minuten gesagt, wofür 20 Ärzte 10 Jahre gebraucht haben. Und das ist für die Person potenziell ein bisschen frustrierend, weil die Person sich gewünscht hätte, das hätte es früher schon gegeben. Für uns ist es natürlich sehr ermutigend, weil wir glauben, dass wir dadurch auch gerade den Menschen mit seltenen Erkrankungen besonders helfen können. Ja. Das ist ein großes Anliegen, vor allem auch meiner Mitgründer, Glenn Overall, die Genetikerin ist, und Martin Hirsch, der sich schon seit vielen Jahren mit den seltenen Erkrankungen beschäftigt. Und wir haben in Zusammenarbeit mit der Universität Hannover, Frau Professor Wagner, eine retrospektive Studie durchgeführt, die auch im Orphanet Journal veröffentlicht worden ist, wo wir
sozusagen... Offline bedeutet seltene Erkrankungen.
Genau, genau, wo wir quasi rückwirkend oder rückblickend in die Krankenakten reingeschaut haben und dann immer geschaut haben, vor 15 Jahren war der Patient das erste Mal da, da hat er die und die und die Angaben gemacht und dann hat das bei einzelnen Fällen dann 15 Jahre gedauert, bis sie die Diagnose bekommen haben. Da gibt es wirklich tragische Fälle, wo jemand dann quasi depressiv geworden ist, weil er seine Diagnose nicht bekommen hat. Und in über der Hälfte der Fälle war es so, dass beim ersten oder zweiten Besuch ADA schon die seltene Krankheit, die dann die seltene Erkrankung, die Jahre später diagnostiziert worden ist, zumindest schon auf das Radar des Arztes gebracht hätte. Uns geht es nämlich nicht darum, dass wir in irgendeiner Form den Arzt ersetzen wollen, sondern es geht immer darum, den Patienten zunächst dabei zu unterstützen, besser informiert zu sein, was er als nächstes tun sollte und dann aber auch den Arzt zu unterstützen dabei, die richtige Diagnose zu finden.
Ja, man muss ja wissen, Ärzte, egal welche Fachrichtung, haben 80% mit 20 Krankheiten zu tun. Und die restlichen 20% sind dann andere, aber die sind vielleicht nicht im relevant Set, also wirklich im Bewusstsein dann in dem Moment. Ja, man hat das vielleicht gehört, aber es fällt dann gerade einfach nicht ein. Ne? Das löst ihr ja, das
genau,
Problem also, mit der künstlichen Intelligenz.
Genau, also es gibt, glaube ich, circa 7000 bekannte seltene Erkrankungen.
Ja.
In Wahrheit sind es wahrscheinlich noch viel mehr. Und das klingt immer so, ja, das betrifft vielleicht nur eine Randgruppe. Mhm. Aber wenn ein Arzt 30 Leute im Wartezimmer sitzen hat, dann sind wahrscheinlich 2 mit einer seltenen Erkrankung dabei. Und das ist eben, das kann man den Ärzten auch gar nicht zum Vorwurf machen, da die Symptomkonstellationen so vielfältig sind und die Ärzte nur sehr begrenzt Zeit mit dem Patienten haben. Ich glaube, in Deutschland sind es so 8 bis 10 Minuten, in China zum Beispiel sind es im Schnitt wahrscheinlich nur 2 Minuten pro Patient. Und wie soll der Arzt in dieser begrenzten Zeit das überhaupt bewältigen? Er muss ja sagen, auf Englisch sagt man, common things are common. Das heißt, die müssen ja praktisch so 80-20 immer gucken, was ist das Wahrscheinlichste, was es ist? Okay, nächster Patient. Und die Zeit, überhaupt sich in der Intensität drum zu kümmern, um überhaupt auf die seltene Erkrankung zu kommen, die hat ein Arzt nicht. Und das andere ist, dass die einzelne seltene Erkrankung eben in der Regel so selten ist, dass es oft so ist, dass ein Arzt die überhaupt in seiner ganzen Karriere
nur einmal zu Gesicht sieht, ja, okay.
Bekommt. Wie soll der das dann ohne Hilfe diagnostizieren können?
Und du hast eben gesagt, ihr habt 8 Jahre an dem Algorithmus entwickelt und an der ganzen Datenbank, die dahinter steht. Ihr habt ja auch ein Riesenteam hier in Berlin, mittlerweile 200 Leute,
ungefähr.
300 Leute.
Wir sind ungefähr 200 Leute in Berlin und haben dann noch Büros in London, in New York, in München und in Shanghai mittlerweile.
Ja.
Da sind auch nochmal so 50, 60 Leute
insgesamt. Ja, und 8 Jahre zu entwickeln, also ich habe ja selbst... jede Menge Start-up-Erfahrung und dafür brauchst du ja gute, geduldige Investoren.
Ja.
Und wie war das bei euch? Also wer hat das überhaupt finanziert und so lange die Geduld gehabt?
Also die Geduld brauchten wir so ein bisschen alle.
Ja.
Ich bin tendenziell ungeduldig und wenn mir jemand vor 8 Jahren gesagt hätte, dass das
acht Jahre dauert,
dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, das muss ich mir nochmal überlegen. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass wir uns die Zeit genommen haben und wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir die Investoren haben, die wir haben. Das sind hauptsächlich Mitglieder von wohlhabenden deutschen Familien, die wirklich an die Sache geglaubt haben.
Ja.
Und auch wenn es zwischendurch mal oder über längere Zeit nicht ganz klar war, wann wird man irgendwie kommerziellen Erfolg haben oder wann wird man die nächste Stufe erreichen, haben die Investoren immer an uns geglaubt und dafür sind wir wahnsinnig dankbar.
Wie viele Nutzer habt ihr jetzt?
Wir haben jetzt über 8 Millionen Downloads und im Moment ist es so, dass alle 2 bis 3 Sekunden irgendwo auf der Welt jemand einen neuen Fall bei ADA startet.
Und wie finanziert ihr das? Habt ihr schon ein Geschäftsmodell entwickeln können oder ist es jetzt erstmal das Ziel, Reichweite aufzubauen? Weil bei so einem Thema ist es ja so, derjenige, der den Markt abdeckt, und einfach Marktführer ist, was Nutzungshäufigkeit und so angeht, wird natürlich auch irgendwann das Geschäftsmodell finden. Wie ist eure Strategie?
Ja, bei uns ist es so, es gibt uns zwar 8 Jahre, aber wir haben die ersten 5, 6 Jahre im Grunde nur am Produkt gearbeitet. Also wir haben auch gar nicht versucht, groß zu kommerzialisieren in den ersten Jahren. Wir haben Testkooperationen mit Ärzten und Ärzteverbänden gemacht. Das ist eigentlich genau der entgegengesetzte Ansatz von dem, was ich in meiner vorherigen beruflichen Laufbahn immer gemacht habe. Mhm. ich komme aus der Internetbranche und da baut man erstmal ein sogenanntes Minimum Viable Product, versucht das zu testen und dann schrittweise besser zu machen. Das kann man aber mit der Art Produkt, die wir gebaut haben, schlecht machen. Man kann nicht den Leuten sagen,
Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Genau, du hast, also das wäre unverantwortlich gewesen.
Ja.
Und von daher haben wir unsere App für Patienten überhaupt erst vor etwas über 2 Jahren gelauncht und sind seitdem auch die am schnellsten wachsende medizinische App in der Welt. Der Fokus am Anfang lag nicht darauf, wiederum auch möglichst schnell zu kommerzialisieren, sondern es ist tatsächlich so, dass wir immer weiter lernen wollen. Und wir sind überzeugt, dass wenn wir Wert schaffen für Patienten und auch für Ärzte und damit für das Gesundheitssystem insgesamt, dass die Geschäftsmodelle sich mit der Zeit ergeben. Mhm. Es ist jetzt zum Glück auch nicht so, dass wir nicht mehr so, dass wir keinen Umsatz machen würden. Es gibt sehr viele Stakeholder im Gesundheitswesen, die mit uns kooperieren wollen. Das reicht von Krankenversicherungen, Krankenkassen über staatliche Gesundheitssysteme, private Gesundheitssysteme bis hin zu individuellen Ärzten und vielleicht wird es irgendwann auch so sein, dass wir Zusatzfunktionen für Patienten anbieten.
Die dann werden, Geld kosten.
Die dann potenziell ein bisschen Geld kosten, wo wir aber davon ausgehen, dass das dann die jeweiligen Kostenträger übernehmen.
Und was ich halt spannend finde, ihr habt ja total viele verschiedene, also wir kennen uns schon länger und ich habe auch so euren Weg so ein bisschen mit begleitet und betrachtet und ihr habt ja, ein Joint Venture mit einer chinesischen Firma. Ihr habt eine Stiftung gegründet, ihr seid auf dem afrikanischen Kontinent aktiv und habt ADA in ganz viele afrikanische Sprachen übersetzt.
Bisher nur eine.
Nur eine, aber ihr seid da dran. Also kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
Gerne, ja. Also wir waren relativ schnell überzeugt, nachdem die App von Patienten sehr gut angenommen wurde, dass wir einen der Basic Needs im Grunde adressieren, die ein Mensch zwar hoffentlich nicht ständig hat, aber die er irgendwann mal hat. Bei Google ist es so, dass Suchabfragen zum Thema Gesundheit die zweitgrößte Gruppe der Suchabfragen sind. Und ich glaube, die meisten von uns haben das schon mal gemacht. Man, nach Statistiken von Google sagt man, 8 von 10 Leuten googeln sich, bevor sie zum Arzt gehen. Was uns natürlich klar geworden ist, es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Zugang zu Ärzten haben, die aber mittlerweile Zugang zum Internet oder zumindest über Freunde oder Verwandte Zugang zu einem günstigen Feature-Phone oder Smartphone haben. Und was wir realisiert haben, ist, dass wir diesen Menschen im Grunde zum ersten Mal überhaupt etwas in der diagnostischen Genauigkeit einem Arzt Vergleichbares bieten können. Und das Delta an Verbesserungen, was wir für Menschen zum Beispiel in Sub-Saharan Afrika bringen können, ist nochmal deutlich größer als das, was wir sozusagen an Wert schaffen für Patienten in Deutschland beispielsweise.
Ja, klar.
Und daher haben wir eine gemeinnützige GmbH gegründet, eine Tochtergesellschaft, bei der das Ziel nicht in erster Linie oder überhaupt nicht Profit ist, sondern da geht es darum, dass wir genau die Menschen erreichen wollen, die es eigentlich am meisten brauchen. Die werden aber normalerweise, da wir ja eine For-Profit-Entity sind, wären die normalerweise nicht die ersten, um die wir uns kümmern könnten. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das sozusagen das humanitäre Ziel, das uns umtreibt, gleichzeitig erreichen mit kommerziellen Zielen. Und da haben wir zum Glück sehr starke Partner gefunden in der Bill und Melinda Gates Foundation und der Bodnar Foundation aus der Schweiz, beispielsweise, die uns dabei unterstützen, Menschen in Afrika Zugang zu ADA zu geben und auch Community Health Worker damit zu unterstützen.
Und
wir haben ADA auf Swahili übersetzt. Das sprechen immerhin 100 Millionen Menschen in Tansania und anderen Ländern in Afrika. Und sind stolz und froh, dass wir da jetzt in Verbindung mit der Bodnar Foundation ein Projekt gestartet haben.
Und diese Stiftung, die leitet ja mittlerweile deinen Co-Founder. Richtig?
Nee, wir haben, also es ist keine, technisch gesehen keine Stiftung, also es ist eine gemeinnützige GmbH und die wird geleitet von Hila Azadzoi. Hila ist in, soweit ich weiß, in Hamburg geboren, aber hat auch einen Hintergrund, ihre Familie kommt aus Afghanistan und sie hat vorher schon im gemeinnützigen Bereich hier in Berlin gearbeitet und ist eine ganz tolle Botschafterin für das Anliegen, das wir da haben.
Ja. Euer erklärtes Ziel ist, wirklich die Welt zu erobern mit ADA Und das schätze ich auch total an dir. Naja, jetzt guckst du, aber ich schätze das total an dir, dass du wirklich extrem groß denken kannst und da fast schon so eine amerikanische Attitude teilweise hast, obwohl du Deutscher bist und das aber kannst. Also dieses weltumspannende Produkt, was weltweit eingesetzt wird. Und du hast vorhin erwähnt, ihr habt verschiedene Offices schon, ihr geht gerade auf den amerikanischen Markt, ihr seid auf dem afrikanischen Kontinent aktiv, ihr seid in China. Und China interessiert mich insofern, weil der chinesische Staat ja enorm viel Geld für künstliche Intelligenz ausgibt, also da fließen Milliarden. Und es ist auch ein riesiger Bedarf da, natürlich, weil die Gesundheitsversorgung besonders auf dem Land nicht gut ist. Und es sind auch enorm viele Daten da, die genutzt werden können. Wie sieht das aus, wenn man da so ein Unternehmen aufbaut und wenn man da aktiv ist? Wie funktioniert das?
Ich glaube, als Deutscher muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, bevor man sagt, dass man die Welt erobern will. Von daher, ich bevorzuge es zu sagen, wir wollen möglichst vielen Menschen den Nutzen von Ada zugutekommen lassen auf der ganzen Welt. Und du hast vollkommen recht, in China ist es tatsächlich so, dass die Gesundheitsversorgung insbesondere auf dem Land nicht so gut ist. Es gibt nicht genug gut qualifizierte Ärzte. Und da sind chinesische Partner, die auf uns aufmerksam geworden sind, vor etwas über einem Jahr auf uns zugekommen und haben gesagt, wir brauchen Ada in China. Mhm. Und wir haben uns dann geeinigt, das Projekt gemeinsam anzugehen. Und ich finde es ganz interessant, gerade was das Thema künstliche Intelligenz angeht, gibt es ja so diese Philosophie, beispielsweise Kai-Fu Lee und andere sagen, dass das nur ein Rennen zwischen den USA und China sei. Und wenn es dann aber darum geht, künstliche Intelligenz in der Medizin in der Breite in China anzusetzen, wird schon auch nach Europa und nach Deutschland geschaut. Mhm. Wir sind da recht selbstbewusst und glauben, dass wir eine Lösung haben, die es in der Form weder in den USA noch in China in der Qualität gibt. Und von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir hoffentlich in China möglichst viele Menschen möglichst bald erreichen können. Mein erklärtes Ziel ist, dass wir Ada in ein paar Jahren einer Milliarde Menschen zugutekommen lassen. Und da ist natürlich China ein großer Markt, den wir adressieren wollen.
Ja, und wie sieht das praktisch aus? Ihr habt ein Büro da, ihr habt eine App wahrscheinlich schon gelauncht.
Die App ist noch nicht gelauncht, die ist jetzt gerade auf Mandarin Chinese übersetzt. Ja. Das ist sozusagen in den letzten Zügen. Wir hatten irgendwann mal einen Übersetzer aus Taiwan dabei, das hat die Sache so ein bisschen noch durcheinander gebracht, wie wir jetzt gelernt haben, dass das Chinesisch in Taiwan doch ein bisschen anders ist. Die paar Sachen merzen wir jetzt noch aus, das dauert wahrscheinlich noch 1-2 Wochen und dann kann die App dort auch gelauncht werden. Wir haben auch unsere Software für Ärzte, mit der wir uns ja die ersten 5 Jahre beschäftigt haben, hauptsächlich auf Chinesisch übersetzt und die scheint da auch große Nachfrage zu finden, weil es eben gerade darum geht, die Ärzte, die auf dem Land sind, die noch gar keine Erfahrung haben, zu unterstützen sozusagen, als ob die einen erfahrenen Arzt zur Seite hätten, der ihnen über die Schulter guckt und ihnen bei der Diagnose hilft. Insofern sind wir da sehr zuversichtlich. Wir haben ein Büro in Shanghai, wir haben auch Mitarbeiter mittlerweile in Peking. Und in Shanghai sind wir in einem Hightech-Park in Shangjiang in Pudong. Und der liegt auf einer kleinen Insel namens A-Island. A-I Island. Und wir dachten,
dass das ein ganz guter Standort
sein könnte.
Und wenn du jetzt, also hastest du schon ein bisschen mit chinesischen Ärzten auch zu tun oder steckst du da jetzt gar nicht so tief im Detail?
Doch, wir hatten schon mehrfach Delegationen von chinesischen Key Opinion Leaders, also beispielsweise die frühere sozusagen Leiterin des Hausärzteverbandes in China war bei uns zu Besuch hier in Berlin und verschiedene andere sehr angesehene Ärzte aus Krankenhäusern, die auch Ada getestet haben und für gut befunden haben zum Glück. Und wir haben morgen auch wieder eine Delegation aus China bei uns zu Besuch. Ich war jetzt auch schon häufiger in China und habe eben auch dort vor Ort mir das alles einmal angeschaut.
Ja, und ich war tatsächlich vor 2 Wochen auf einer Konferenz, die im Bereich Medical China und Deutschland so zusammenbringen sollte und da wohl gesagt, dass in China die Meinung vorherrscht, die beste KI im Medical-Bereich käme aus Deutschland.
Vielleicht haben die unsere App getestet.
Vielleicht meinen die Ada. Was denkst du denn? Also ich meine, ihr seid in London. Ja, deine Co-Founderin, mit der du ja auch verheiratet bist, ist Britin. Ihr seid in den USA, ihr seid in China, ihr seid auf dem afrikanischen Kontinent. Ihr übersetzt die App auch gerade auf Hindi, um dann nach Indien zu gehen. Du hast natürlich einen guten Überblick wirklich jetzt so weltweit, wie das genutzt wird. Und was ich in Deutschland spannend finde, ist, dass Deutschland ja sehr ein spezieller Fall ist, was das Gesundheitssystem angeht. Also gerade wenn man recherchieren möchte zu Gesundheitsthemen oder Krankheitsthemen, findet man auf Deutsch immer relativ wenig. Also weil einfach die Transparenz nicht so gelebt wird und weil auch immer noch bei vielen Ärzten die Haltung vorherrscht, dass die Patienten gar nicht so viel wissen sollten, weil es sie im Zweifel verwirrt. Und ich selber habe als Patient sogar schon mal von einem Arzt gehört, ich sei ein Opfer des Internets, weil ich Studien gelesen hatte, kritische Rückfragen gestellt habe. Und ihr bringt ja mit Ada eine totale Transparenz. Also die Anamnese kann nachvollzogen werden, ihr gebt Diagnoseempfehlungen ab und könnt natürlich auch dann entsprechend Leitlinien, Therapieempfehlungen geben. Und der Patient kann komplett nachvollziehen, wie eigentlich so ein Workflow im Kopf des Arztes funktioniert. Wie ist das so im internationalen Vergleich?
Ich muss sagen, dass die Meinungslage bei den Ärzten auch in Deutschland sich in den letzten Jahren aus meiner Perspektive deutlich gewandelt hat. Es ist viel mehr Offenheit für Innovationen da. Es gibt, glaube ich, noch einzelne Funktionäre, das sind aber teilweise gar keine Ärzte, sondern Juristen, die quasi aus Gründen der Besitzstandswahrung noch versuchen, Innovation zu verhindern und dann notfalls auch irgendwie mit der Totschlagskeule Datenschutz irgendwie ankommen, den wir natürlich für sehr wichtig halten und auch voll umsetzen. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren ist mir praktisch kein Arzt mehr, auch in Deutschland, begegnet, der nicht gesagt hat, er ist für Digitalisierung, für Innovation und will alle Hilfsmittel einsetzen, die ihn zu einem besseren Arzt machen können. Das war vor, als wir angefangen haben, war die Skepsis noch viel größer. Ich glaube, das ist jetzt viel besser geworden. In Deutschland haben wir dennoch im internationalen Vergleich natürlich immer noch ein sehr gutes Gesundheitssystem. Es gibt in der Hinsicht keinen Ärztemangel, wie jetzt, sagen wir mal, in Nigeria, wo uns dann ein Patient schreibt, im Umkreis von 30 Meilen in jede Richtung gibt es überhaupt keinen Arzt. Und das ist in Deutschland natürlich nochmal ein bisschen anders. Insofern sind wir hier zum Glück in einer besseren Lage. Ich sag mal, die Skepsis, wenn man gar nichts hat, ist natürlich geringer, als wenn man sagt, uns geht's ja eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, dass da aber auch eine große Chance ist für Menschen in Ländern Lower- and Middle-Income-Countries, dass so ein gewisses Leapfrogging stattfinden kann.
Leapfrogging bedeutet einfach, dass man so einen Innovationsschritt quasi überspringt.
Genau, also man kennt das ja aus dem Bereich des mobilen Bezahlens, wo in Kenia dieses M-Pesa-Bezahlmodell etabliert worden ist, einfach weil es da gar nicht die Infrastruktur gab, die Bankeninfrastruktur, wie wir sie haben. Und mittlerweile würde ich sagen, dass mobiles Bezahlen in Kenia viel weiter fortgeschritten ist als in Deutschland beispielsweise. Und von daher war unser Ansatz auch eine Zeit lang, dass wir gesagt haben, wir beweisen sozusagen erstmal im Ausland, dass es funktioniert und kommen dann damit wieder nach Deutschland. Mittlerweile muss ich aber sagen, auch dank der Veränderungen in der Politik, die ich sehr erfreulich finde, ist auch in Deutschland viel mehr Bewegung in Richtung Innovation entstanden.
Und man kann ja auch sagen, dass, ohne jetzt Namen zu nennen, aber dass große amerikanische Firmen mit sehr waghalsigen Versprechungen, was künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich in wenigen Jahren können wird, die sich dann so nicht erfüllt haben, ist ja so, auch viel für Skepsis gesorgt haben. Und da setzt ihr jetzt ja im Prinzip an mit Qualität. Ne?
Ja, unser Ansatz war und ist anders. In den USA ist es ja, und auch teilweise im angelsächsischen Bereich in England, haben wir auch einen Wettbewerber, die sehr große Versprechungen machen und damit manche Investoren vielleicht überzeugen. Wir können das gar nicht. Vielleicht ist das die deutsch-britische Zurückhaltung und DNA, dass wir das einfach nicht hinkriegen, dass wir jetzt irgendwie fake it till you make it machen und sagen, ja, unsere App ist besser als Ärzte und wir machen alles platt. Das ist einfach nicht unsere Art. Wir glauben auch nicht, dass das ein verantwortungsbewusstes Vorgehen ist, wenn man eine App hat, die Schulterschmerzen nicht von einem Herzinfarkt unterscheiden kann, dann ist es ein echtes Problem, wenn man sagt, das ist 100% safe.
Ja, klar. Und 100% safe ist ja im medizinischen Bereich auch nie was.
Ne? Genau, also wir würden jetzt auch nie beanspruchen, vor allem nicht in der Stufe, in der Patienten-Journey,
ja.
Dass man sagen kann, dass man da 100%ige Genauigkeit beansprucht, denn das kann auch ein Hausarzt beispielsweise nicht. Die Situation, wenn man mit Ada spricht, ist ja vergleichbar, als ob man beispielsweise mit seinem Hausarzt übers Telefon ein Gespräch führen würde.
Und ihr wollt es auch irgendwann komplett sprachgesteuert machen, sodass ich quasi ein Alexa oder so meinetwegen in der Arztpraxis stehen habe und dann wirklich mit Ada direkt sprechen kann?
Wir haben sowas schon mal gebaut.
Ja.
Computer Scientist aus Cambridge, der die AI hinter Amazon Alexa gebaut hat und dann an Amazon verkauft hat, der ist Investor bei uns, William Tunstall-Pedow, und ist auch Advisor. Wir haben uns aber bewusst entschieden, das erstmal nicht weiter zu verfolgen, weil es in der Interaktion, einfach in der User-Interaktion, teilweise einfacher ist, schnell was zu tippen oder Fragen sozusagen auszuwählen, als komplett freisprachig was zu machen. Man kennt das, wenn man bei einer Telefonhotline anruft und dann bekommt man 4 Optionen angeboten, das ist total nervig. Wenn man aber auf den Screen guckt und dann sagt man Option 1, 2, 3, 4 und einmal drauf tippt, das geht schneller, wenn man sich überlegt.
Okay.
Wir haben alle FaceTime oder solche Sachen auf dem Handy und wir haben WhatsApp. Wahrscheinlich nutzen die meisten von uns WhatsApp viel mehr. Insofern verlassen wir uns jetzt zunächst mal noch stärker auf diese chatbasierte Interaktion. Ich würde aber nicht ausschließen, wenn sich die Technologie immer weiterentwickelt, dass wir Spracheingabe zusätzlich auch an.
Und was mich auch total interessiert hat, die Frage habe ich mir öfter schon mal gestellt, warum habt ihr Ada weiblich gemacht? Ihr sagt ja, es ist eine Gesundheitshelferin.
Ja, also der Name Ada hatte sozusagen zwei Ursprünge. Das eine ist Ada Lovelace. Das ist eine britische Mathematikerin gewesen, die man lange bevor die ersten Computer entwickelt worden sind, sagt man, es war im Grunde die erste Programmiererin.
Ja.
Die hat praktisch auf Papier Algorithmen entwickelt. Und es gibt nicht wenige Leute, die sagen, der Turing-Test für künstliche Intelligenz müsste eigentlich Ada Lovelace-Test heißen. Und das war ein Grund, warum wir den Namen sehr passend fanden. Und der andere, deutlich trivialere Grund ist, dass wir in Berlin in der Adalbertstraße ein Büro haben. Und lange war das unser einziges Büro. Und dann haben wir immer gesagt, treffen wir uns in der Ada. Und dann haben wir, als wir einen neuen Namen gesucht haben, der möglichst weltweit eingängig ist, habe ich gesehen, dass die Domain ada.com zum Verkauf stand. Wir haben eine kurze Markenrecherche gemacht.
Und dann ging es los.
Ging's los.
Und was ich dich noch fragen wollte, ich habe dich gefragt, ob du mitmachst bei unserem Podcast. Hast natürlich sofort zugesagt und hast dann aber gesagt, eigentlich soll ich deinen Co-Founder Martin Hirsch interviewen. Warum soll ich Martin interviewen?
Nachdem du mir gesagt hast, es geht um Visionäre der Gesundheit, habe ich mir gedacht, mein Co-Founder, meine beiden Co-Founder sind die deutlich größeren Visionäre als ich. Ich bin ja nur derjenige, der sozusagen dazugekommen ist, um sich ums Business zu kümmern.
Ja gut, aber du hast die Fähigkeit, wirklich groß zu denken und halt auch diese ganzen Sachen in die Welt rauszutragen. Wie ist das eigentlich? Du bist ja mit deiner Co-Founderin verheiratet. Wie ist das, als Paar so ein Startup zu führen?
Ja, wir kennen es eigentlich gar nicht anders. Insofern, die Frage bekomme ich natürlich öfter gestellt, aber ich empfinde es als Vorteil. Ich hatte auch schon ein Gespräch mit einem Investor im Silicon Valley, das eigentlich sehr gut lief. Und dann habe ich dem das Slide gezeigt mit dem Gründerteam und habe gesagt, she's also my wife, by the way.
Dann und hat er gesagt, Dankeschön, tschüss.
Ist er aufgestanden und hat gesagt, this meeting is over. Und also man bekommt interessante Reaktionen, aber ich glaube, dass es insgesamt ein Vorteil ist, vor allem, wenn man sich dann mit dem dritten Mitgründer auch noch gut versteht und ergänzt und das nie zum Problem wird. Ich hatte noch nie das Gefühl jetzt in den letzten 8 Jahren, dass das in der Firma irgendwie ein Problem war, weil wir eben auch getrennte Aufgabenbereiche haben. Andererseits dreht sich natürlich, in vielen Gesprächen, auch dann, wenn es eigentlich Freizeit sein sollte, vieles um das dritte Baby. Wir haben zwei kleine Kinder und das Start-up oder Scale-up vielleicht jetzt ist im Grunde unser drittes Baby und wir sind mit ganzem Herzen dabei und sehr mission-driven. Und von daher,
ihr ergänzt euch auch wahnsinnig gut.
Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich gut ergänzt und das ist auch so ein bisschen so ein System von Checks and Balances. Ich glaube, die Firmen, wo Sachen ganz furchtbar in die falsche Richtung gegangen sind, wie Theranos in den USA, das war dann oft so, dass eine Person gar keinen Widerspruch geduldet hat und sozusagen jeden Widerspruch unterdrückt hat. Ist, glaube ich, eine ungesunde Konstellation. Bei uns ist es so, dass wir natürlich diskutieren und auch unterschiedlicher Ansicht sind, dass wir dadurch aber, dass wir alle einen unterschiedlichen Background haben, eine Medizinerin, ein Denkforscher und ein Jurist und Betriebswirt, dass wir dadurch an guten Tagen uns perfekt ergänzen, an schlechten Tagen verstehen wir nicht genau, was die anderen meinen.
ich meine, ich habe euch mal zusammen erlebt und ich fand das schon total spannend, weil du rennst natürlich sehr nach vorne und Claire zum Beispiel ist sehr, also die sieht dann genau, was es in der Umsetzung bedeutet und will dann halt sehr viel schneller konkret werden und insofern ist das eine super Ergänzung, weil das zu schaffen, ich meine, was ihr jetzt geschafft habt, so ein großes Team weltweit zu launchen, so viel Reichweite aufzubauen, das ist schon eine Riesenleistung. Also da gibt es jetzt gerade in Deutschland im Gesundheitsbereich kein Startup, was mit euch vergleichbar ist im Moment.
Also ich bin...
Du bist ja eher bescheiden
nein, und sagst natürlich sagen, ich nein. Bin, oder? Ich habe jetzt hier, wir haben ja hier, wir machen ja so regelmäßige Treffen von Gründern aus dem Gesundheitsbereich in Deutschland, wo wir uns ja auch mal gesehen haben. Und ich bin wirklich beeindruckt, was sich hier in den letzten Jahren entwickelt hat. Das hat vor ein paar Jahren angefangen, dass wir uns mal so unregelmäßig zum Abendessen getroffen haben. Und dann da habe ich teilweise gar nicht verstanden, woran die Leute gearbeitet haben. Es ging denen bei mir wahrscheinlich auch so. Aber wenn ich sehe, wie sich das jetzt entwickelt hat zum Teil und was für tolle Lösungen da entstanden sind, glaube ich, brauchen wir uns sozusagen das Gründertum im Digital Health Bereich in Deutschland keine Sorgen zu machen und ich bin ja viel in den USA und in Asien. Ich glaube, wir müssen uns auch international nicht verstecken, was die Qualität angeht, auch über ADA hinaus.
Ja, ich wollte dich tatsächlich eigentlich noch fragen, wo du ADA in 5 Jahren siehst. Das hast du eben fast schon beantwortet, weil du gesagt hast, du stellst dir vor, dass es 1 Milliarde Menschen nutzen. Was mich interessiert, ist, wie ihr das Produkt weiterentwickeln wollt. Weil im Moment fokussiert ihr euch auf die Diagnostik. Jetzt ist es so, dass auch die Therapie, die möglichen Therapien, die ganzen Leitlinien, die entwickelt werden in den, sagen wir, ja, westlichen Gesundheitssystemen, dass die sich ja auch schneller verändern müssten und dass Ärzte heute mit einer Flut von Informationen zu kämpfen haben, mit einer Flut von neuen Publikationen, Studien und gerade bei schweren Krankheiten gar nicht mehr so alle Möglichkeiten erfassen können, die es vielleicht gäbe, um einem Patienten zu helfen. Plant ihr da auch was zu machen in dem Bereich?
Also unser Fokus ist sehr stark darauf, dass wir den Patienten noch stärker über Zeit unterstützen wollen. Im Moment ist der Use Case von ADA einer, bei dem wir, glaube ich, sporadisch sehr viel Wert stiften können, wenn jemand gerade krank ist oder Symptome hat und nicht weiß, was er hat, dem dann zu helfen, die richtige Entscheidung über die nächsten Schritte zu treffen. Wo wir hinkommen wollen, ist, dass wir Menschen auch dann helfen, wenn die schon wissen, was sie haben. Beispielsweise Menschen, die schon eine chronische Erkrankung haben, dabei zu helfen, die Symptome zu monitoren und auch Menschen, die das Risiko haben, dass sich eine chronische Erkrankung entwickelt, also so beginnender Bluthochdruck, Prediabetes, dass wir solchen Leuten helfen wollen. Und dafür wollen wir zusätzliche Features entwickeln, die eben nicht nur auf die sozusagen sporadischen Symptomangaben des Patienten setzen, sondern die eben auch Laborergebnisse, Sensordaten, Wearables-Daten und perspektivisch auch genetische Testergebnisse mit einbeziehen sollen. Wir glauben, dass Ada das Potenzial hat, so eine Art Health Companion zu werden, also ein ständiger Begleiter, der praktisch im Hintergrund mitplottet, ohne dass der Patient ständig irgendwas eingeben muss und den Patienten dann idealerweise präventiv darauf aufmerksam macht, sollte sich was in die falsche Richtung entwickeln, sodass man jetzt aus Sicht des Gesundheitssystems idealerweise ein Problem dann erkennt, wenn es noch ein 10-Euro-Problem ist und nicht schon zu einem 100.000-Euro-Problem geworden
und ist. Das ist auch was ich total unterschreibe, weil ich glaube, dass wir mit diesem Krankheitssystem, also wo wir im Prinzip ja vergüten, wenn jemand krank ist, krank bleibt, dann ist der Business Case gegeben für alle Akteure im Gesundheitswesen, dass wir davon wegkommen müssen, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist und dahin kommen, dass wir eher vergüten werden, wenn Patienten zum Beispiel bei einem Diabetes Typ 2 von einem Insulin runterkommen durch Ernährungsumstellung, mehr Bewegung, also oder eben Krankheiten komplett verhindern, präventiv. Und das ist auch etwas, woran alle großen Pharmaunternehmen mittlerweile arbeiten, weil die das auch erwarten, dass das kommt.
Ja, also das ist zum einen aus der Systemsicht absolut richtig, was du gerade beschrieben hast. Was mir immer wichtiger noch ist, ist, dass es natürlich für den individuellen Patienten viel besser ist, wenn er gar nicht erst krank wird.
Richtig. Und, oder wenn er gesund wird.
Ja, oder wenn er sozusagen so auf der Kippe ist und man ihm helfen kann, dass er gesund wird. Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Mhm. Ich glaube, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns haben und wir werden jetzt auch nicht so anmaßend zu sagen, wir haben schon alle Lösungen jetzt schon gefunden. Wir sehen uns als Partner sowohl des Gesundheitssystems als auch als Partner von anderen, die sozusagen in diesem Ökosystem unterwegs sind und glauben, dass das der richtige Ansatz ist, weil die Probleme so groß sind oder die Herausforderungen so groß, dass es anmaßend wäre zu sagen, ein Unternehmen oder ein einzelnes Team kann das ganz alleine lösen.
Ja, also euch schwebt vor, wirklich so ein Ökosystem zu haben, wo Patienten sich selbst monitoren können, wo das wirklich relativ einfach ist, damit es für jeden auch umsetzbar ist und wo eine Intervention stattfindet, sobald irgendetwas in die falsche Richtung geht und der Patient oder in dem Fall noch nicht Patient, also einfach der Nutzer, dann die Möglichkeit hat zu entscheiden, möchte ich mich in Richtung Herzinfarkt bewegen oder gehe ich lieber in die andere Richtung? Im Zweifelsfall. Ja, ich meine, das ist eine Entscheidung. Ne?
Ja, absolut. In dem Moment. Also, ich weiß das aus eigener Erfahrung, man denkt eigentlich nicht über seine Gesundheit nach, bis man irgendwie ein Problem hat.
das kenne ich
das
auch.
Das kennen wir.
Ja.
Und das ist nun mal so die Psyche des Menschen. Und das ist auch das, wo Ada bisher natürlich angesetzt hat, dass wir in dem Moment dann den Menschen helfen. Ich glaube aber, wenn man dann entsprechende Tools anbietet, die nicht nervig sind, also nicht so wie diese Windows-Büroklammer, um den Leuten dann auch zu helfen, wenn sie eigentlich gar nicht aktiv über ihre Gesundheit nachdenken. Ich glaube, dass man dann dahin kommen kann, dass man wirklich hoffentlich viel mehr Menschen hat, die viel länger ein gesundes Leben führen können.
Mhm. Ja, super. Dann ganz herzlichen Dank für den Einblick, den du uns gewährt hast. Also wie gesagt, ich wünsche euch weiter total viel Glück und Erfolg und wirklich diese 1 Milliarde Nutzer, weil ich das Produkt selber auch wirklich klasse finde und das ganze Potenzial, das sich daraus ergibt, wenn man das global betrachtet, ist riesig und es kann wirklich Menschenleben retten. Das ist einfach so. Und darauf legt ihr ja auch Wert, das zu beweisen, also die Evidenz zu beweisen und da drücke ich euch weiter die Daumen und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Vielen herzlichen Dank.
Alle wichtigen Informationen zu Daniel findet ihr auch auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn ihr neugierig seid, wie es in unserem Podcast-Studio aussieht, dann folgt uns auf Instagram oder Twitter. Wenn euch unser Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens.